Der Franke und Bornberg Podcast 3F+. Herzlich willkommen. Ich bin Michael Franke und begrüße Sie zu unserem Podcast 3F+, dem Podcast für Versicherungen, Finanzen und Nachhaltigkeit. Wann stehen bei Ihrem Haus eigentlich Überschusskürzungen bei BU-Bestandsverträgen an?
Auf gar keinen Fall. Das ist Stand heute auch ausgeschlossen. Da habe ich gesagt, wir machen keine Aktion für Doofe. Es muss sauber geprüft werden. Ein Risiko, das BU-Fall wird, braucht man 200 gesunde Risiken, um das wieder aufzuwiegen. Ja, ihr Vorstände seid leider genauso wie Politiker zu kurzfristig bestellt und daher folgt ihr auch Augenblicksvorteil mehr als langfristigen Leistungsversprechen. Eine trügerische Sicherheit, wenn man glaubt, dass der Staat, der ja seine Sozialleistungen auch immer weiter zurückführt, dass man da nichts tut.
Stellen Sie sich vor, Ihre Kunden rufen an und sind verärgert. Ab nächsten Monat sollen Sie deutlich mehr für Ihren BU-Schutz zahlen. Gleiche Leistung, höherer Beitrag. Keine Vorwarnung, einfach so. Das ist kein Horrorszenario. Das haben schon viele Vermittler erlebt. Und es werden in Zukunft deutlich mehr werden. Warum? Der Wettbewerb in der BU ist hart, in Teilen sogar ruinös. Immer mehr Leistung zu immer niedrigeren Preisen. Dazu Lockerungen bei den Gesundheitsfragen. Klingt erstmal gut für Kunden, aber wenn Versicherer das BU-Geschäft nicht solide kalkuliert haben, geraten die Überschüsse unter Druck. Die Folge? Der Zahlbeitrag steigt, und zwar deutlich, in Richtung Bruttobeitrag. Kunden zahlen plötzlich mehr für denselben Schutz. Das nennen wir bei Frank und Bornberg Flatliner. Also Verträge, bei denen die Überschüsse bis auf Null wegbrechen. Das gab es bereits bei mehreren Versicherern im Bestand. Warum ist das nicht bekannter? Weil dieselben Anbieter im Neugeschäft weiter aggressiv kalkulieren und über den Preis werben. Und genau hier entsteht das Problem für Vermittler. Sie verkaufen heute einen vermeintlich günstigen Vertrag und in 5 oder 10 Jahren sitzt ihnen ein verärgerter Kunde gegenüber. Der fragt dann nicht die Versicherer, sondern sie. Warum wurde mir der Vertrag empfohlen? Um in diesem intransparenten Markt Klarheit zu schaffen, haben wir das BU-Stabilitätsrating entwickelt. Wir untersuchen, bei welchen Versicherern sich Risiken bereits realisiert haben und wo sie in Zukunft drohen. Heute spreche ich mit Hermann Schrögenauer, Vertriebsvorstand beim mehrfachen Sieger im Stabilitätsrating der LV 1871. Wir sprechen darüber, wie man als Versicherer wettbewerbsfähig bleibt, ohne Stabilität zu opfern und was Sie als Vermittler daraus für Ihre Beratung mitnehmen können. Legen wir los. Hallo Herr Schrögenauer.
Hallo Herr Franke.
Ich freue mich, dass wir heute über das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung mal aus einem speziellen Kontext, nämlich der Stabilität, sprechen können. Und da gibt es, glaube ich, Spannendes aus Ihrem Haus auch zu berichten. Aber vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die viele Anbieter schon inzwischen haben, mal die Frage direkt, wann stehen bei Ihrem Haus eigentlich Überschusskürzungen bei BU-Bestandsverträgen an?
Auf gar keinen Fall. Das ist Stand heute auch ausgeschlossen.
Da drücke ich weiter die Daumen, dass das so bleibt. Zumindest die Kennzahlen, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen, sprechen für Ihr Haus zumindest auch dafür. Und BU ist ja ein Langläufer, ein Marathongeschäft, weil es über viele Jahre geht. Und daher der Aspekt Stabilität sicherlich besonders interessant. Aber bevor wir dort tiefer einsteigen, ein Thema, was, glaube ich, für alle interessant ist, nämlich die Frage, wie stehen wir eigentlich als Branche im Vergleich zum Bedarf im Neugeschäft der Berufsunfähigkeitsversicherung da? Und dazu mal nur kurz 2, 3 Schlüsselfakten. Wir haben als Zielgruppe ja vor allen Dingen junge Erwerbstätige, die eben keine entsprechende Absicherung haben. Und wenn man mal bis zum Alter 34 die Zielgruppen zusammennimmt, also Menschen, die im Erwerb stehen und ergänzt um beispielsweise auch vielleicht Studenten oder Schüler, dann kommen wir auf eine Zielgruppe von 16 bis 18 Millionen Menschen. Und dagegen steht jetzt das Neugeschäft im Jahr 2024. Das sind die letzten Zahlen, die wir vom GDV dazu haben. Da reden wir über rund 450.000 neue Verträge im Bereich der Invalidität, also das ist dann BU und Grundfähigkeit alles zusammengenommen. Und das klingt ja schon im Verhältnis zu 16 Millionen nicht so wahnsinnig viel. Jetzt kommt aber noch ein Faktor hinzu, nämlich, dass der Bestandszuwachs, also die Verträge, die wirklich hängen bleiben oder neu dazugekommen sind, eben sich nur auf 188.000 Verträge beläuft. Das heißt, man kann schlussfolgern, dass offenbar von den 450.000 Verträgen mehr als die Hälfte auch Umdeckung war, also bestehende Kunden, die schon da waren, auf neue Verträge oder Anbieter gewechselt wurden. Können sich praktisch diese Differenz zwischen Neuabschluss und Bestandswachstum und auch das Thema Umdeckung erklären?
Ja, ich meine, die GDV-Zahlen sprechen da eine eindeutige Sprache und der Schluss liegt tatsächlich nahe, dass da viele Umdeckungen passieren. Es gibt 6 Millionen Bestandsverträge und ich habe auch das Gefühl, in diesem starken Verdrängungswettbewerb, wir kümmern uns immer um das gleiche Stück vom Kuchen sozusagen, aber es gelingt uns als Branche gesehen auch schlechter, uns in neue Kundengruppen reinzuarbeiten und die Durchdringung in diesem großen Spektrum an Menschen zu erhöhen, die es eigentlich auch brauchen. Und vielleicht ist auch für den einen oder anderen Kunden die BU ein teures Vehikel geworden, aber es ist eine trügerische Sicherheit, auf die sich der Kunde da verlässt, denn wenn man mal schaut, wir machen da auch ganz viele Umfragen zu, die Leute in Deutschland haben wenig selbstständigen DNA, also man verlässt sich hierzulande sehr gerne auf die Arbeitskraft, auf die eigene Arbeitskraft. Man arbeitet auch gerne, die meisten sagen dann ja und auch gerne lange, also bis 60 mindestens. Und sich da so quasi nicht abzusichern, ist tatsächlich eine trügerische Sicherheit, wenn man glaubt, dass der Staat, der ja seine Sozialleistungen auch immer weiter zurückführt, dass man da nichts tut. Also insofern, glaube ich, haben wir schon als Branche auch einen gesellschaftspolitischen Auftrag noch zu gehen, nämlich die Durchdringung zu erhöhen in einem sehr, sehr großen Kundensegment, die sie einfach auch brauchen, gebe ich Ihnen recht.
Das ist ja insofern spannend, als dass eigentlich ja keiner anzweifelt, dass es diesen Bedarf gibt. Also im Grunde ist es bekannt, es gibt ein Risiko, dass man die Arbeitskraft verliert. Man weiß den Wert der Arbeitskraft. Zumindest diejenigen, die es erklären, wissen das sehr gut. Die wissen es auch sehr gut zu erklären. Deshalb verblüfft eigentlich bei dieser Einigkeit, die man ja auch mit Verbraucherschutz hat, eigentlich diese Zahlen etwas. Natürlich, die BU hat ihren Preis auf der anderen Seite, aber sie hat natürlich auch die entsprechende Leistung. Und der Preis ist ja nicht gestiegen in den letzten Jahren. Der Preiswettbewerb führt ja eher dazu, dass die Produkte zumindest für die Nicht-Risikoberufe eher günstiger geworden sind. Und insofern bleibt natürlich so ein bisschen die Frage, wenn man dann auch noch die Situation sieht, dass der größere Teil der neuen Verträge sogar schon bestehende Kunden waren, die dann eben vielleicht zu einem etwas günstigen Anbieter gewechselt worden sind, ist das die richtige Strategie und wie schaffen wir die Durchdringung? Also wie schaffen wir den Bedarf zu erklären und dann auch das rüberzubringen, dass man dafür die notwendigen finanziellen Mittel als Verbraucher auch freimacht.
Ja, es trifft es ziemlich genau. Also ich denke, wir müssen alle daran arbeiten, dass wir hier mehr Bewusstsein schaffen, eine breite Aufklärungsarbeit auch mit den potenziellen Kunden führen, auch mit unseren Beratern ins Gespräch gehen, wo liegen da Ansätze, weil sie haben es ja richtig erkannt, ne? Das ist ein gesellschaftspolitischer Auftrag. Die Verbraucherschützer sagen, eine BU ist total sinnvoll. Mhm. Wir schaffen es aber nicht, da schnell genug voranzukommen. Und es ist eine gemeinsame gesellschaftspolitische Verantwortung, hier die Durchdringung gemeinsam auch besser hinzukriegen. Und auch vielleicht noch ein bisschen spitzer in Zielgruppen auch einzugehen. Ich meine, bei uns zum Beispiel spielt die Schüler- und Studenten-BU eine recht große Rolle, also Kunden auch möglichst früh abzuholen und wachzurütteln und mitzunehmen auf die Reise und vorzubereiten auf das Berufsleben. Da sind viele Ansätze möglich, wo ich der Meinung bin, dass das an der Wurzel anpackt und uns von einem Verdrängungsmarkt zu einem Durchdringungsmarkt bringt.
Ja. Jetzt könnten wir ja schon deutlich zufriedener sein, wenn tatsächlich das Neugeschäft auch alles neue Kunden wären. Dann hätte man ja schon mal eine knappe halbe Million vor den 16 Millionen halt dazu. Aber wie ist da Ihr Eindruck? Also, dass diese Zahlen jetzt der Umdeckungsquote, die überraschen ja so ein bisschen. Denken Sie, das ist Vertriebswege abhängig auch?
Ja, also wir haben ja hauptsächlich Makler als unsere Ansprechpartner. Unsere Geschäftspartner sind Makler und darauf bauen wir auch, denn der Makler ist der Einzige, der wirklich im Lager des Kunden steht und hat daher einen sehr hohen Anspruch, auch an Kundennutzen zu stiften, steht dabei im Fokus. Ich glaube auch, dass die Qualität da besser ist. Also wir merken, wenn ein Makler, der direkt mit uns zusammenarbeitet, also bei uns direkt angebunden ist, eine höhere Qualität auch hat und der BU-Anteil im Geschäftsmix auch noch besser ist. Deswegen setzen wir da auch drauf. Und wir setzen auch keine Provisionsanreize zur Umdeckung. Also das wäre auch ausgeschlossen. Deswegen mit dem Ergebnis, das wir bei uns sehen, wir haben eine Stornoquote von 3,2%, sind da sehr zufrieden mit. Und ich glaube, das ist auch die langfristige Geschäftsqualität, die nachher auch zur Stabilität führt. Kommen wir ja noch darauf zu sprechen, die der Geschäftspartner auch zu schätzen weiß. Weil da wackeln weder die Preise noch machen wir bei der Risikoprüfung etwas, was uns nachher vielleicht leid tut.
Ja, die Tendenz geht ja ein Stück in die Richtung eben halt, dass man, dass es zumindest einigen Anbietern wohl ein bisschen leid tun wird hinterher. Das weiß man natürlich nicht ganz so genau, aber zumindest die Politik, Neugeschäft zu machen, wirkt ja manchmal schon ein bisschen verzweifelt und vor allen Dingen sehr stark auf den Preis fokussiert bei gleichzeitig hohem Bedingungswettbewerb oder starkem Bedingungswettbewerb, der dahinter steht. Wir hatten gerade das Thema Vertriebswege. Diese Bestandsfestigkeit des Geschäfts von Maklern ist ein Thema, das kennen wir auch aus verschiedenen Untersuchungen heraus. Das würde also Ihre Aussage unterstützen, dass sehr stark Vertriebswege abhängig ist, ob man eben ein entsprechendes Verständnis für den Kunden hat. Denn eine Umdeckung kann ja vielleicht reizvoll sein, wenn man sagt, da kann man vielleicht ein paar Euro sparen für den Kunden. Auf der anderen Seite löst natürlich auch nochmal neue Vergütung aus. Aber erfahrene Makler lassen ja meistens die Finger davon, weil ja jede Umdeckung auch wieder dazu führt, dass zum Beispiel Fristen für Anzeigepflichtverletzung auch wieder neu zu laufen beginnen.
Genau.
Und ja, also ein Thema hat sicherlich damit zu tun, mit der Frage, haben wir auch das richtige Produkt? Das ist nicht unser Hauptthema heute, sondern auch die Frage letztlich, worauf fokussiert sich der Wettbewerb? Und wir wollen jetzt mal einen Schwenk machen von dem Thema, wie findet eigentlich Wettbewerb üblicherweise statt? Ich glaube, wir hatten da schon mal über das Thema Bedingungsmikroskop gesprochen. Also, dass man tatsächlich massiv darauf schaut, mit Punkt und Komma, wie sind denn die Bedingungen formuliert und bietet denn der Anbieter auch noch vielleicht, ich sage es jetzt mal ein bisschen locker, ein Schleifchen mehr als andere? Und ein Stück weit haben wir ja vor über 30 Jahren auch damit begonnen, da genau hinzuschauen. Aber wir haben ja insgesamt schon ein sehr hohes Niveau erreicht. Kommen wir damit weiter, gewinnen wir damit mehr Kunden, wenn wir sagen, wir versuchen jetzt noch mehr auf der Bedingungsseite zu regeln? Wie ist da Ihr Eindruck von der Nachfrageseite der Makler?
Also was wir erleben, ist ja, dass der Bedingungswettbewerb ja auch ein bisschen zum Erliegen gekommen ist. Also es gibt viele, die haben schon vernünftige Bedingungen. Natürlich gibt es immer Unterschiede. Die müssen wir auch immer besser herausarbeiten. Also wir haben es ja auch mit einem sehr, sehr hohen Informationsbedürfnis zu tun. Und wir beispielsweise müssen auch unsere eigene Vertriebsmannschaft ständig aufschlauen, damit wir echte Mehrwerte noch schaffen auf der Bedingungsseite und die herausarbeiten. Sei es jetzt in der Nachversicherungsmöglichkeit oder bei den Summengrenzen, die man erhöhen kann. Da gibt es ja ganz viele gute Ansätze, wo man schon eine Unterscheidung vorfinden kann. Aber ja, der Wettbewerb, den sehe ich auch, der kommt zum Ende. Und daher ist es ja jetzt so ja schwierig für uns, weil ein extremer Preiskampf eingesetzt hat. Und Sie haben es ja auch erwähnt, wo ein Makler dann auch vielleicht sogar mal sagt, naja, da decke ich um, weil jetzt ist der Kunde günstiger geworden, selbst wenn ich die Provision dann noch einmal bekomme. Also muss man den Makler sogar ein Stück weit verstehen, auch wenn es keinen Sinn macht, aber es macht mindestens keinen Sinn für die Branche, die ja darunter leidet, dass sie vielleicht nachher sagt, no, es war doch nicht ganz auskömmlich kalkuliert und jetzt müssen wir die Preise doch erhöhen. Dann haben wir alle das Problem.
Das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, Herr Schrögenauer, den Sie da ansprechen. Dieses Bewusstsein, dass die Zahlbeiträge, die Nettobeiträge nicht in Stein gemeißelt sind, hat uns immer wieder überrascht. Dass das eigentlich so immer noch Mainstream ist, Denn wir haben schon 2010 das erste Mal Veröffentlichungen gemacht, wo wir aufgezeigt haben, dass Versicherer Überschüsse in der BU anpassen mussten im Bestand. Und das ist natürlich dann kein so ein schöner Effekt, auch wenn man natürlich korrekterweise das darf als Versicherer, wenn es halt schief läuft und wenn die Überschüsse nicht mehr so gut kommen. Aber es wird im Fall der Fälle natürlich dann überraschend sein. Die Frage ist, was können Sie als Anbieter jetzt tun? Wir haben dazu ein Stabilitätsrating seit einigen Jahren entwickelt, damit wir diesen Aspekt, der ja so schwer sichtbar ist, eben sichtbar machen. Und da sind eine ganze Reihe Faktoren, die wir dort untersuchen. Unter anderem auch, eben hat ein Anbieter schon mal Überschüsse anpassen müssen im Bestand. Das sind gar nicht so wenig, auch wenn das anscheinend nicht so bekannt ist. Im Neugeschäft sind natürlich immer alle wieder hübsch mit vielen schönen Überschüssen, aber im Bestand nicht immer. Dann gibt's Schadenquote, das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, zumindest für Ihr Haus. Und wir haben ja immer unser Benchmark-Verfahren, wo man maximal auf 100% kommen könnte, was ja oft ein rein theoretischer Wert ist. Sie führen diese Benchmark im Stabilitätsrating an mit 92,18%. Und das jetzt nicht nur in einem Jahr, sondern mehrfach. War das von vornherein von Ihnen auch eine Zielsetzung? Das heißt, haben Sie gezielt daran gearbeitet oder hat sich es eigentlich als Nebeneffekt ergeben?
Nein, also es ist zumindest kein Zufall. Ja. Also wir haben schon erkannt, es geht bei der BU nicht um den Preis, sondern um Stabilität, und zwar um langfristige Stabilität. Da ist unsere Rechtsform als VVAG auch sehr, sehr hilfreich, weil da nimmt mir keiner Geld aus dem System. Wir brauchen keinen Shareholder Value bedienen, sondern der Kunde ist per Definition Mitglied und somit das höchste Gremium, das wir auch haben. Und diesem Wohl dienen wir auch. Und das ist deswegen so wichtig, dieser, sagen wir mal, alte Versicherungsgedanke, weil wir ja die Kunden, ich sage jetzt mal 20 bis vielleicht 60 Jahre, gerade wenn man Schüler abholt, ne, schon recht früh, bis zum Renteneintrittsalter Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, dann ist es schon ein enorm langer Zeitraum. So lange, das kann sich heute wahrscheinlich schon fast keiner mehr vorstellen, ja, weil die Welt so schnelllebig und auch so kurz getaktet ist. Ja. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir sagen, unser Laden ist in Ordnung in hinsichtlich jetzt hoher Solvenzquote, auch Risikodisziplin. Ja, was man da sieht an Aktionen mit reduzierten Gesundheitsfragen oder sowas, das ist für uns unverständlich, weil wir müssen doch ganz genau schauen, welche Kunden kommen denn dazu in so einem Kollektiv und beeinflussen die nachhaltig auch das Bestandsmanagement und wie drehen sich da die Kennziffern all along. Blöderweise sieht man es erst recht mittelfristig, also man sieht es die ersten 10, 15 Jahre nicht. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass manche Häuser auch ja kurzfristigere Ziele höher stellen, zum Beispiel Neugeschäftssprung, aber das machen wir nicht. Wir schauen auch ganz genau drauf, wie ist der Storno, wie ist die geringe Storno-Quote zu halten, welche Qualität haben die Geschäftspartner mit ihren Kunden. Und so gehen wir vor und glauben, dass das genau richtig ist. Und es führt auch dazu, dass wir einen doppelt so hohen BU-Anteil im Bestand haben als der Durchschnitt der Branche, was eben zu dieser hohen Solvenzquote auch geführt hat.
Ja, also das, die Bilanzwertung ist auch entsprechend, die wir ja auch als Teil des Stabilitätsrating haben, also erstklassig im Vergleich, auch im Marktvergleich. Und das ist auch etwas, was man ja in Geschäftsberichten nachlesen kann, kann sich jeder selber ermitteln auch, wobei ich mir nicht sicher bin, wie oft das gemacht wird, aber das ist schon mal ein Anzeichen von längerfristiger Solidität. Was aber weitere Faktoren sind, die natürlich zukünftig auch dafür sorgen können, dass die Stabilität eben in die Knie geht. Sie sprachen einen wichtigen Punkt an, sogenannte BU-Aktionen, worüber gerade wieder über eine publiziert worden ist. Und das Interessante ist, dass diese BU-Aktionen ja auch profitgetestet sind. Also es gibt, glaube ich, heute keinen Anbieter, der mehr sagen kann, ich gehe da rein und glaube, das geht gut. Das muss man so ehrlich sagen. Es hat von allen Rückversicherern diese Profit-Testing, es hat auch von den Erstversicherern Profit-Testing gegeben, dass man festgestellt hat, diese BU-Aktionen mit vereinfachter Gesundheitsprüfung, ohne dass es hier weitere Rahmenbedingungen gibt, also quasi eine offene Aktion, die geht massiv gegen die Überschüsse, gegen die Kalkulation. Da gibt es auch gar keine, wie gesagt, keine einzige andere Erfahrung. Jetzt könnten wir darüber philosophieren, warum machen die Anbieter das dann? Haben Sie eine Antwort?
Ja, ich meine, ich habe es letztens mit einer Gruppe von Maklern diskutiert. Da haben sie gesagt, naja, ihr Vorstände seid leider genauso wie Politiker zu kurzfristig bestellt und daher folgt ihr auch Augenblicksvorteil mehr als langfristigen Leistungsversprechen. Und da muss ich sagen, ist ein VVAG auch echt im Vorteil, weil wir ausschließlich diese langfristige Perspektive im Blick haben, gerade was das Leistungsversprechen anbelangt, ne? Oder auch wie das Kollektiv belastet wird, wenn man da mal mit der Risikoprüfung schluddert. Ich sage auch bei jeder Maklerveranstaltung, auch wenn das jetzt ein bisschen spitz klingt, aber ich sage, wir machen keine Aktion für Doofe. Ja, also nur, dass man da gerade erst mal Geschäft reinholt, es macht bei uns keiner, es muss sauber geprüft werden, weil es einfach logisch ist, mal so ein Beispiel zu geben für die Zuhörer, wenn wir ein Risiko reinbekommen, das wir übersehen haben, ja, oder untergejubelt oder wie auch immer man das nennen mag. Ein Risiko, das BU-Fall wird, braucht man 200 gesunde Risiken, um das wieder aufzuwiegen. Bei einer sehr knappen Kalkulation lässt sich das einfach nicht durchhalten, wenn man da viele Fehler macht, sagen wir mal in der Antragsprüfung oder in der Risikoprüfung oder auch in der Preispositionierung.
Ja, die Frage tatsächlich wird damit ja noch deutlicher, warum wird das gemacht? Jetzt hatten Sie es schon angedeutet, das ist die Krux, dass die BU in den ersten Jahren, das war früher mal ein bisschen länger, da hat man mal gesagt, die ersten 10 Jahre liefert das Produkt erstmal Überschüsse ab, auf jeden Fall, auch wenn man Fehler gemacht hat. Das ist schon runtergegangen auf 5, aber bei solchen Aktionen geht es teilweise noch kürzer. Dennoch, selbst wenn man eine Annahmepolitik macht, die eigentlich gegen Stabilität läuft, hat man trotzdem in den Regeln mindestens 3 Jahre lang erstmal ein Plus auf der Überschussseite, weil natürlich die Fälle dann zeitverzögert reinkommen, also die Leistungsfälle. Mhm. Und das wird wahrscheinlich, ich darf das mal so sagen, einer der Gründe sein, warum es trotzdem gemacht wird, weil das sonstige Nebengeschäft ja aktuell nicht durch hohe Überschüsse ausgezeichnet ist.
Ja, glaube ich auch. Es ist ja unglaublicher Wettbewerb entstanden im Geschäftsfeld der BU. Und das zeigt auch, dass die Altersvorsorge ja auch weniger Rendite bringt und auch immer margenärmer wird. Und gerade bei einer sauberen Risikoprüfung hat man noch Risikoergebnisse bei einer biometrischen Versicherung, insbesondere bei der BU. Das haben auch alle erkannt. Deswegen ist da der Wettbewerb jetzt auch so hoch, ne? Und wir haben auch eine extrem hohe Leistungsquote. Das freut mich auch, weil ich sage auch gerne, wir haben Spaß an Leistung, weil das ist nichts anderes als unser Unternehmenszweck. Also es braucht kein Geld überbleiben und wenn, dann gehört es eh den Mitgliedern. Also entweder wird dann der Preis gesenkt oder für die Zukunft reserviert, aber es bleibt im Kreislauf, ist ganz wichtig.
Ja. Jetzt haben wir schon einige Stabilitätsaspekte beleuchtet. Das Thema ausufernde Bedingungsgestaltungen, die gar keinen Versicherungsschutz mehr sind, wie Verzicht auf konkrete Verweisung. Die Fachleute, glaube ich, denen brauche ich das nicht erklären, die hier zuhören, was das bedeutet. Das sind Punkte, die wir mittlerweile negativ beurteilen im Stabilitätsrating. Und wenn wir von Aktionen erfahren, die gemacht werden, werden wir das auch negativ einbuchen für die jeweiligen Anbieter. Weil das soll ja ein Frühindikator sein, unser Stabilitätsrating. Und da müssen wir gucken, dass wir alle Faktoren zusammenkriegen. Dazu gehört auch der Preis. Wir untersuchen auch, wie weit man vom Preis her abweicht. Wir konnten dabei feststellen, dass sie jetzt nicht die teuersten sind, sondern sie liegen sogar etwas unterdurchschnittlich. Allerdings auch nicht, könnte man nicht sagen, dass sie jetzt der günstigste jeweils sind, sondern wie monitoren Sie das? Also wie legen Sie den Preis fest? Was ist noch marktgängig? Kommen Sie mit den Preisen durch die Tür noch? Ist das so, dass Sie sagen, das passt mit dem Geschäft?
Ja, also ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wir haben im Jahr 2025 kein Wachstum gesehen, sogar einen leichten Rückgang. Mhm. Ich weiß auch von Kollegen, dass jene, die den Preis stark gesenkt haben, auch einen Neugeschäftssprung verzeichnen dürfen. Allerdings die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Also das machen mittlerweile auch Münchner Rück und andere Rückversicherer. Veranstaltungen zu, wie ruinös ist der Preis und warnen uns davor, dass wir so quasi die Prämienvorschläge des Rückversicherers als Erstversicherer noch deutlich unterschreiten. Das macht überhaupt gar keinen Sinn und es ist ganz klar, wohin das führt. Und deswegen machen wir da nicht mit, sondern halten unseren Preis in einem vernünftigen Band, das einfach auch zeigt, normalerweise, man muss ja anders sagen, ein Qualitätsvermittler und ein Qualitätsmakler, und da haben wir ganz viele von, da ist der Preis in der BU ja gar nicht so entscheidend, ehrlicherweise. Ob der jetzt 10%, das hört sich jetzt viel an, höher oder niedriger ist, oder auch 15%, sagen die meisten, das ist ja bei einer Prämie von 50 Euro jetzt nicht die Welt, wo man sagt, das kann sich der Kunde dann nicht mehr leisten, wenn er statt 50 56 Euro bezahlen muss oder sowas. Und dafür werben wir. Also mir ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns einmal sauber vorne über den Preis unterhalten, auch der Makler mit dem Kunden, als dass wir uns Jahre später für eine mangelnde Produktqualität rechtfertigen müssen.
Also wir brechen ja gerade beide hier eine Lanze für die Berücksichtigung eines Faktors Stabilität neben der Bedingungsqualität, wo man ja bei Ihrem Haus auch nicht meckern kann, dass da jetzt was fehlt, können wir zumindest nicht feststellen. Und die Frage ist, wie können Sie oder wie unterstützen Sie Makler bei dieser Argumentation, weil natürlich auch der Makler im Wettbewerb steht zu anderen und sagt, wie kriegt er das denn hin, dass er auch vielleicht nicht den günstigsten Preis anbieten muss? Welche Unterstützung können Sie da liefern?
Also ganz offen gesprochen, wir gehen sehr dezidiert rein, was liefert einen Mehrwert auf der Bedingungsseite? Was sind so Nachversicherungspunkte, wo sind da die Summengrenzen, aber auch, wie können wir im Abschlussprozess helfen mit digitalen Abschlussstrecken, die sehr gern genommen werden. Also es gibt da fast eine Renaissance, da war ich selbst fast verwundert, wie viele Geschäftspartner auf unserer digitalen Abschlussstrecke in unserem Partnerportal ihre Verträge abschließen, schlicht und ergreifend deswegen, weil sie dort einfach keinen Fehler machen können. Also wenn sich der Makler mit dem Kunden da durchnavigiert, bis hin auch zu einer Risikoprüfung, dann ist der Kunde am Point of Sale abgeschlossen und versichert. Ja, und das schätzen viele, weil die sehr hohe Sorgen haben, dass sie im Prozess was falsch machen oder dass irgendeine Haftung entsteht nachher. Und das bringt auch Geschwindigkeit am Point of Sale und damit auch Vorteile für verkaufsfreie Zeit. Und daher gibt es da fast eine Welle, die dahingehend sehr, sehr positiv für uns ist, wenn viele Makler erkennen, dass sie digitale Abschlussstrecken besser nutzen als in der Vergangenheit.
Also von dem Trend, den bekommen wir halt auch mit, dass das tatsächlich ein Wettbewerbsfaktor geworden ist. Das wäre ein Argument, diese Unterstützung. Das Thema solide Kennzahlen zu liefern, ist natürlich ein anderes. Ein anderer Faktor. Gibt es Punkte, wo Sie sagen, da kommen Sie nicht ins Geschäft, weil Sie dieses oder jenes Feature beispielsweise nicht haben, das aber nachgefragt wird?
Also es gibt sicher Feature-Sammlungen, die man hinterfragen kann. Sie haben selber jetzt gerade die konkrete Verweisung auch nochmal angesprochen. Die halte ich für sehr, sehr schwierig. Also ich habe in meinen 30 Jahren Versicherungserfahrung noch keinen einzigen, weder Kunden noch Geschäftspartner erlebt, der sagt, ich möchte, wenn ich BU werde, nachher mehr Geld haben, als ich es vorher mit meinem Arbeitseinkommen erzielt habe. Mhm. Also das halte ich für eine komplette Fehlentwicklung, die auch in anderen Märkten nachweislich komplett schiefgegangen ist. Ja. Und deswegen sträuben wir uns da und machen ganz viele Aufklärungsveranstaltungen mit den Maklern, weil ich verstehe jemanden, der das macht, aber ich verstehe auch, wenn man gut argumentiert, dass man das überhaupt nicht braucht. Und daher wehren wir uns da auch dagegen und finde ich es gut, dass Sie das auch abstrafen in Ihren Ratings.
Ja, also wir können es auf der Bedingungsseite eben nicht abstrafen, weil wir da ja nicht den Negativpunkte vergeben. Aber wir können es natürlich berechtigterweise einem Stabilitätsaspekt unterbringen. Und der ist heute durchaus gewichtet so, dass man eben eine Spitzenbewertung zunehmend nicht mehr schafft, wenn man zu viele Instabilitätsfaktoren auch drin hat. Also ich glaube, das müsste eigentlich für die Zuhörer nachvollziehbar sein, weil das ja auch im Interesse der Makler ist, dass nicht in 10 Jahren oder 20 Jahren dann haufenweise Kunden sich melden und sagen, hoppla, ich habe gerade hier Post vom Versicherer bekommen und da steht jetzt drin, ich darf deutlich mehr zahlen als vorher. Mhm. Vielleicht noch eine kleine Randnotiz. Mhm. Das Thema, auch das vielleicht für die Zuhörer ganz interessant, einen Blick drauf zu werfen. Wir haben immer wieder festgestellt im Laufe der Zeit, dass es verschiedene Stellschrauben gibt, wie man versucht, den Preis zu gestalten. Zum Preis gehört ja nicht nur die Leistung, hört nicht nur der Brutto-Netto-Spreiz, sondern ein Preisfaktor ist beispielsweise auch die Frage der Rentensteigerung im Leistungsfall. Also wie hoch passt sich die BU-Rente an? Und da würde ich immer empfehlen, mal einen Blick mit drauf zu werfen. Und daran kann man auch erkennen, wenn ein Anbieter versucht, den Preis zu stützen, indem er beispielsweise hinten dann wenig Überschusssteigerung, da haben wir welche, die liegen unter 1% im Markt, Das heißt, wo die Rente sich weniger anpasst, da ist Ihr Haus schon beim Doppelten locker.
Ja, wir sind bei 3% aktuell, 1% Rechnungszins plus 2% genau. Rendite, also das ist schon vernünftig.
Ja, also die 1% waren für mich jetzt aus Rendite, aus Überschuss gesprochen. Insofern liegen sie da satten Punkt drüber. Und das ist natürlich ein Faktor, den man nicht unterschätzen, wenn man das mal hochrechnet über mehrere Jahre Leistung, dass der Inflationsausgleich da möglichst auch noch funktionieren sollte und nicht dem ursprünglichen Preisdumping praktisch dafür verbraten wurde, der Überschuss. Dafür sollte sich eigentlich Makler gar nicht mit rumquälen müssen mit solchen Faktoren, aber Tatsache ist, dass eben das auch Spielwiesen sind. Wenn wir vielleicht nochmal einen Schwenk machen, das Thema Stabilität, glaube ich, haben wir, hoffe ich mal, deutlich genug rübergebracht, dass das ein sehr wichtiger Wettbewerbsfaktor ist, der in einer Betrachtung, Produktauswahl oder Anbieterauswahl auf jeden Fall sinnvollerweise mit zu berücksichtigen ist, wenn man seine Kunden langfristig begleiten will. Dann kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Thema, wie schafft man es, eine sinnvolle Absicherung zu gestalten? Wir haben neben den Stückzahlen, die wir vorhin schon mal benannt haben, also knapp 450.000 Neugeschäft, 188.000 Bestandsverträge, die gesteigert wurden oder die obendrauf gekommen sind dadurch, haben wir aber auch bei der Rentenhöhe durchaus Diskussionsbedarf, glaube ich. Man kann so feststellen, dass die durchschnittliche Bestandsrente einer BU im langfristigen Mittel bei 1.100 Euro liegt monatlich. Im Neugeschäft eine Ecke drüber, 1.550, das waren die letzten Zahlen vom GdV. Aber wir haben natürlich auch ganz gute Entwicklungen der Einkünfte gehabt in den letzten Jahren. Und das bringt so eine Frage mit sich. Es gibt tolle Gestaltungsmöglichkeiten, wie Nachversicherungsgarantien, Themen anzupassen. Man kann heute junge Menschen schon eben in den Schutz hineinbringen. Wie kriegt man das eigentlich hin, dass man hier auf Dauer dazu kommt, dass eben jetzt beispielsweise die Summen, die man abgeschlossen hat, nicht im Laufe der Zeit eigentlich ganz banal durch Inflation oder andere Aspekte, Kostensteigerungen verwässert werden?
Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben insgesamt in der Branche aus meiner Sicht auch zu geringe BU-Renten versichert. Ja, das mag mal okay sein. Bei uns ist das auch 1.100 so, bei Schülern und Studenten, geht dann aber hoch, sehr zielgruppenorientiert, beispielsweise bei Technikern bis 2.900 Euro, recht schnell, also durchschnittlich. Da glaube ich, muss man nochmal differenzieren, aber vielleicht ist auch der Vertrieb da draußen fast zu schüchtern und müsste noch stärker den Bedarf erheben beim Kunden, natürlich vor dem Hintergrund natürlich der Leistbarkeit, aber dass man eine bedarfsorientierte Beratung durchführt und nicht so quasi immer den gleichen Beitrag verkauft und froh ist, wenn man durch die Tür ist. Also das wird ja auch immer genauer und besser auf der Beratungsseite. Ich glaube auch, dass man früher einsteigen kann über die Eltern mit so einer Schüler-BU, sichert sich seinen Gesundheitszustand und hat damit auch eine Chance nachzuversichern. Also es gibt ja da ganz, ganz viele Punkte von Zukunftsgarantie über Starter-BU, auch Dynamisierungen, die darf auch nicht zu hoch sein. Ja, wir haben auch das Gegenteil erlebt, sieht man auch am Markt. Ne? Dann kommt wieder der Storno, wenn die Dynamik zu hoch ist, geht bei uns bis 5% zum Beispiel, macht auch total Sinn, ja, um die Inflation da abzufedern und das mitzunehmen. Aber über so lang laufende, jahrzehntelange Dynamisierungen, höher von 5% halten wir ehrlich gesagt auch nichts. Da ist es besser, wenn da ein Sprung ist im Gehalt oder sonst was oder die Nachversicherung und die ereignisabhängigen oder unabhängigen Grenzen da nicht ausreichen. Da muss man nochmal auf die Risikoprüfung oder was auch immer schauen. Aber der Lebensbegleiter BU, den ständig zu überprüfen als Berater, halte ich für essentiell wichtig und die Prämien sozusagen oder beziehungsweise die Renten an die Lebenssituationen anzupassen, ist ganz, ganz wichtig.
Jetzt hatten Sie ja schon Werte genannt, was Ihren Bestand angeht. Das liegt eine Ecke über den GdV-Zahlen von den Durchschnittswerten, weil diese 1.100 sind ja overall beim GdV, also über alle Kundengruppen. Und insofern sind Ihre Werte dann natürlich schon deutlich darüber. Es korreliert allerdings auch, Sie sagten ja, Ihr Hauptvertriebsweg ist Makler, mit Maklern zusammenzuarbeiten. Und da kennen wir auch die Daten schon, dass das eben traditionell auch deutlich höhere Summen sind. Also anscheinend entsteht hier der Eindruck, dass man sich dann schon eher, Sie sagten, sich schon eher traut, wirklich bedarfsgerecht ranzugehen und jetzt nicht nur nach Beitrag verkauft. also nach Beitrag, wie viel kannst du ausgeben, 50 Euro, dann schauen wir mal, was geht. Die Frage ist ja, macht so ein Vertrag Sinn? Ne? Also welchen Sinn macht ein Vertrag, wenn ich jetzt beim Kunden sage, ich packe da mal 1.000 Euro BU-Rente rein, weil das ist er bereit auszugeben. Welchen Gegenwert liefert ein solcher Vertrag?
Ja, auch mit Blick auf Bürgergeld beispielsweise, die das teilweise dann auffrisst, ne, bleibt ja nachher nichts mehr über. Also muss man schon wirklich sehr, sehr gut sein in der Beratung und alles abdecken, dass man hier Kundenmehrwert stiftet dann auch.
Genau, also das ist ein Faktor. Auch dazu regen wir an, eben zu schauen, dass man mit einer Versorgung zumindest überhalb der Sozialleistungen liegt, weil nämlich tatsächlich auch das wissen nicht so viele, eine komplette Anrechnung erfolgt, weil die Rente ist wie Einkommen. Und das Bürgergeld ist ein Aufstockungsprinzip. Das heißt also, wenn da andere Einkünfte da sind, wie zum Beispiel eine BU-Rente, dann wird die zu 100% gegengerechnet. Kann also sein, dass man damit nur den Staat entlastet. Und ich glaube, das wäre für die, auch damit begeistert man, glaube ich, keine Kunden, wenn dann der Fall eintritt. Und auf der anderen Seite haben wir eben jährlich 160.000 bis 170.000, auch das, die Zahl überrascht vielleicht, also bis zu 170.000 Menschen, die erwerbsgemindert werden, jedes Jahr neu. Und da sagt man ja immer, Erwerbsminderung ist gar nicht so eine tolle Absicherung, aber anscheinend, wenn man diese Stückzahlen oder diese Zahlen sieht, dann weiß man aber auch, da gibt es durchschnittlich 1.000 Euro, ein bisschen drüber vielleicht, den Menschen könnte geholfen werden und da haben viele eben keinen zusätzlichen Schutz. Also auch das ist vielleicht nochmal ein Faktor, wo man überlegen kann, ob man nicht ein bisschen offensiver im Bereich der Absicherung von Kunden reingeht. Denn ich weiß nicht, ob das alle so durchspielen. Sobald man zum Beispiel erwerbsgemindert ist und dann in die Sozialhilfe reinfällt, dann wird ja alles verwertet. Ja? Dann geht das Vermögen drauf, dann muss man vielleicht aus der Wohnung raus oder aus dem Haus, weil das eben nicht mehr angemessen ist. Da gibt es halt knallharte Spielregeln. Also insofern glaube ich schon, hoffe ich ein bisschen zu motivieren, dass das, wie wir eingangs sagten, schon auch ein gesellschaftlicher Auftrag ist, der dahinter steht. Das Thema mitwachsender Schutz. Ich kenne jetzt keinen Versicherer, der mir gesagt hat, bei uns werden die Nachversicherungsgarantien wirklich auch oft verwendet. Können Sie da Einfluss nehmen oder wie vielleicht in der Krankenversicherung, die machen zum Beispiel in einem Teilgeldversicherung oft so Aktionen im Bestand, auch wirklich alle mal anzuschreiben. Passiert das auch?
Ja, punktuell ja. Definitiv nicht so wie im KV-Bereich. Allerdings glaube ich oder glauben wir, dass das ein enormes Zukunftspotenzial birgt. Genau auch mit Blick auf die Rentenhöhen, die Sie vorher erwähnt haben, die abgeschlossen wurden. Also da gibt es auch definitiv einen Nachsorge- und Nachfolgetermin auch in der Beratung, wo man die Nachversicherungsgrenzen zieht, wo man die Lebenssituation des Kunden überprüft. Geht ja nicht immer nur nach oben, ne, kann ja auch mal nach unten gehen. Also die Lebenssituation da in einem Beratungsgespräch strukturiert immer wieder mal einzubinden und den Vertrag zu überprüfen, ist ganz wichtig. Ich glaube auch hier, dass die generellen Möglichkeiten, also mit ereignisabhängig, unabhängigen Nachversicherungsmöglichkeiten, mit zum Beispiel Pflegebausteinen, mit Zukunftsgarantie, mit Starter-BU, also es gibt da mannigfaltigste Möglichkeiten, um eben genau das Kundenbedürfnis möglichst gut abzubilden für den Moment. Aber es ist ganz wichtig, den immer wieder auch einmal zu überprüfen. Hat es Inflation gegeben? Hat es Veränderungen in der Lebenssituation gegeben? Und das dann auch zu ziehen und den Bestand aktiv dafür zu nutzen. Da muss nicht immer der Vertrag platt gemacht werden und neu abgeschlossen werden, sondern die meisten Lösungen und auch unsere natürlich, da sind wir ja ganz vorne dabei, geben Ansatzpunkte für den Vertrieb, um mit den Kunden aktiv in die Gespräche zu gehen.
Und ich glaube, das trifft für Ihr Haus auch zu, würde ich mal vermuten, das ist auch wirtschaftlich nicht zum Nachteil des Maklers, wenn er dort die Summen nach oben anpasst.
Ist wie Neugeschäft.
Genau. Ja, das wollte ich nochmal hören. Und vielleicht letzte Frage, die ich hätte. Sie haben das gerade schon erwähnt, es gibt eben so Einsteigertarife, die anfangs mit abgesenkten Beiträgen agieren und dann gibt es eben halt einen Beitragssprung nach x Jahren. Werden die stark genutzt?
Ja, also wir haben von der vorhergehenden Frage so Schüler, Studenten, so ungefähr ja, ein Drittel des Geschäfts hat sie das, ist das schon. Ja, das hat sich auch deutlich nach oben entwickelt die letzten Jahre. Bei der Starter-BU ist es so, da haben wir derzeit einen Anteil von 9-11% im Neugeschäft.
Okay. Und ja. Gibt es schon, also wenn man sagt, es ist eine 10-jährige Phase, wo es abgesenkt ist, ist natürlich eine Dauer, gibt es schon praktische Erfahrung, was dann danach passiert? Also werden diese Sprünge mitgenommen oder gibt es dann Störungen im Vertragsverlauf?
Also bis jetzt können wir beobachten, dass der Storno ganz normal ist. Also es verhält sich genau gleich, so um die 3,2%. Mhm. Kann leicht erhöht sein über die Zeit, das erwarten wir auch ehrlicherweise. Aber nachdem auch hier die Provisionsseite synchronisiert wurde mit der Beitragsseite, glaube ich, ist es nicht so stornoanfällig, wie wir die Produkte vielleicht einmal früher gebaut hat, dass man schon auf einem hohen Beitrag in 10 Jahren die Provision heute auszahlt. Ja, das macht keinen Sinn, sondern wenn der Punkt kommt, dass die Prämie anspringt und dann die Provision noch einmal fließt, gibt es auch nicht den Provisionspunkt, dass ich sage, ich nehme den Vertrag und verändere dann substanziell noch einmal, sondern die Anpassung führt genau zu der Provision, die der Vertrag hergibt und das ist auch richtig.
Ja, ich glaube, da sind wir wieder jetzt beim Ausgangspunkt, nämlich Langfristigkeit, langfristiges Denken und Stabilität. Wahrscheinlich gehört dazu auch der richtige Vertriebsweg, weil vielleicht andere ein bisschen kurzfristiger drauf schauen auf die Erträge und nicht so einen gleichgerichteten Blick vielleicht mit den Kunden haben. Beim Makler ist das per Gesetz quasi so geregelt, dass das so ist oder auch per Rechtsprechung, dass sie den gleichen Blick haben sollten und offenbar in der Praxis handhaben das auch viele so. Ja, dann darf ich mich sehr bedanken, Herr Schrögenauer, für den, wie ich fand, spannenden Austausch, mal zu einem anderen Kapitel, also Stabilität statt Schnäppchen quasi machen. Und ich habe wieder dazu gelernt, dass Systemunterstützung, also Infrastruktur, eigene Abschlussstrecken ein wichtiger Faktor sind. Und dann darf ich Ihnen für die Zukunft alles Gute wünschen.
Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen auch. Wenn Sie zukünftig keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie diesen Podcast kostenlos abonnieren. Sie finden uns auf den großen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder Audible und bei Podigee als RSS-Feed. Wir freuen uns auch sehr, wenn Sie dort eine gute Bewertung oder Anregung für unseren Podcast abgeben. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Ich wünsche Ihnen allzeit gutes Gelingen. Bleiben Sie kritisch, aber positiv. Ihr Michael Franke.